Israel ist in den letzten Wochen wieder einmal ganz vorne auf den Titelseiten der Zeitungen gewesen. Was ist vorgefallen? Ein Flottenverband aus sogenannten Friedensaktivisten hat versucht, mit einem Schiff voller Hilfsgüter die Blockade des Gazastreifens durch Israel zu durchbrechen. Die Aktion ist blutig ausgegangen. Israel hat nicht lange gefackelt, die Schiffe geentert und für eine erkleckliche Anzahl an Toten gesorgt. Die Reaktion der Verbündeten, auch der USA, war wenig solidarisch. Die USA haben die Militäraktion der Israeli nicht wie in der Vergangenheit als legitime Vergeltungsmaßnahme zum Schutz vor terroristischen Angriffen auf die Existenz des jüdischen Staates verteidigt, sondern sich davon distanziert und als unverhältnismäßig und wenig zweckdienlich für den von den USA angestrebten Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern bezeichnet. Ein ganz neuer Ton. Und diese kritische Stellung der USA zur israelischen Politik zeigt sich auch an anderer Stelle ganz deutlich. Die Amerikaner fordern ein Ende der Siedlungspolitik, ein Stopp der Besiedlung des Westjordanlandes. Dass sich Obama dafür eingesetzt hat, hat er erneut schriftlich bestätigt, wie heute in der FR zu lesen ist. Was ist da los? Was hat sich da verändert in den israelisch-amerikanischen Beziehungen? Damit ist die Gliederung unserer heutigen Sendung klar. Zunächst geht es um die Aktion der Blockadebrecher, dann im Hauptteil um den Stand der israelisch-amerikanischen Beziehungen, die Staatsräson des jüdischen Staates und die Vorhaben und Zwecke der Amerikaner im Nahen Osten. Was hat es mit der Verstimmung zwischen den USA und Israel, von der jetzt allenthalben die Rede ist, auf sich? Was stört die Weltmacht Nummer 1, die erklärte Schutzmacht Israels, an dem Vorgehen, das sie bislang zumindest geduldet, in der Regel aber sogar verteidigt und unterstützt hat? Israel. Lizzie wird jetzt, werde ich jetzt mal fragen, was hat es eigentlich mit dem Ansinnen der Blockadebrecher auf sich?
Ja, was hat es damit auf sich, wenn man sie selber mal sprechen lässt? Da gibt es so Zitate wie: Wir brechen nicht das Gesetz, wir bewahren es. Man handele, um die kollektive Bestrafung von 1,5 Millionen Menschen zu stoppen, die in Gaza eingesperrt sind. Die internationale Gemeinschaft mache sich mitschuldig an der Bestrafung und müsse ihr Schweigen brechen. Und die Regierenden in Israel wären gut beraten, die friedliche und menschliche Botschaft der internationalen Gesandtschaft Free Gaza wohlwollend aufzunehmen. Also alles Zitate, die hervorheben in der Regel, dass es sich um eine humanitäre Aktion der Aktivisten gegen die Blockade handelt. Fragt sich bloß, was ist damit eigentlich gesagt? Geht es da dann tatsächlich um den Bruch der Blockade? Ich will mal ganz beiseite lassen, was sich die einzelnen Leute da so vorstellen mögen. Festzuhalten ist allerdings, der Sache nach ist eine Blockade, die mit massivem Militäreinsatz durchgesetzt und aufrechterhalten wird, nicht einfach ein unfreundlicher ziviler Akt, sondern eine kriegerische Aktion. Und zwar eine kriegerische Aktion zur nachhaltigen Schwächung eines staatlichen Feindes. Mit einer Blockade wird also verhindert, dass Güter und Gegenstände, die der feindliche Staat dringend benötigt, zu ihm auf sein Territorium gelangen. Ob es der Blockade macht, dabei darum geht, die Moral der Bevölkerung des feindlichen Staates zu zermürben und ihren Willen zu brechen, oder vorrangig darum zu verhindern, dass die Macht, gegen die die Blockade ausgeübt wird, nicht in den Besitz von benötigten Machtmitteln gelangt. Das ist dabei unerheblich. Im Fall des Gazastreifens kombiniert Israel seit Jahren beide Ziele, um durch Zerstörung von Land und Leuten der Hamas dort die nackten Bedingungen ihres Bestands zu entziehen. Eine Blockade ist berechnet auf und Teil einer Kriegserklärung gegen einen staatlichen Souverän. Der Adressat dieser kriegerischen Inszenierung ist der Staat. Und dass es dabei und damit für die Zivilbevölkerung das Leben ziemlich beschwerlich wird, in der Regel sogar unerträglich, das ist beabsichtigte Wirkung. Insofern ist klar, das Durchbrechen einer Blockade ist immer eine Frage der Gewalt, also der militärischen Mittel, die der Blockadebrecher zur Verfügung hat. Angesichts dessen stellt sich schon nochmal die Frage, worum ging es den Aktivisten eigentlich? Denen ging es, sagen sie selber, darum, die israelische Blockadepolitik ins Unrecht zu setzen, und zwar demonstrativ. Worauf ist diese Demonstration berechnet? Die Friedensaktivisten legen Wert darauf, die Blockade rein friedlich, also ohne Anwendung von Gewalt, zu durchbrechen. So soll Israel ins Unrecht gesetzt werden und die Grausamkeit, die sich Israel gegenüber der palästinensischen Bevölkerung erlaubt, soll damit erstens als unmenschlich verurteilt werden. Zweitens sagen sie, so ein Vorgehen sei vom Völkerrecht nicht gedeckt, also unrechtmäßig. Wer ist, wer kann nur der Adressat einer solchen Ansprache und Anklage sein? Das ist zum einen die Öffentlichkeit, in diesem Fall kann man durchaus sagen die Weltöffentlichkeit, die Berechnung der Blockadebrecher, die moralische Instanz Weltöffentlichkeit zu beeindrucken und dieser Stoff zu liefern für eine Befassung mit dem von ihnen gegeißelten Umgang der Israelis mit den Palästinensern. Diese Berechnung spekuliert darauf, dass mit der Aktion Israel als Täter, als Angreifer und die Aktivisten der humanitären Aktion als Helfer, als Opfer vorgeführt werden und so das Unrecht, das der jüdische Staat in ihren Augen ja begeht, zu demonstrieren, quasi als Aufforderung an die Weltöffentlichkeit, sich diesem Urteil anzuschließen. Sie spekulieren also darauf, dass sich Staaten wie die USA, aber auch die arabischen Regierungen, vor allem Ägypten und die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland, durch diese spektakuläre Aktion veranlasst sehen könnten, sich für die Beendigung der Blockade des Gazastreifens einzusetzen und den Bann der Hamas als terroristische Vereinigung aufzuheben. Und es ist durchaus so, da treffen die Friedensaktivisten einerseits ohne weiteres auf ein gewisses Verständnis und Stimmen, die das israelische Vorgehen verurteilen. Die Frage ist allerdings, was von dieser Sorte Verständnis zu halten ist. Um ein Einverständnis mit den Zielen der Blockadebrechern handelt es sich jedenfalls in der Regel nicht. Doch dazu kommen wir später nochmal. Auf der anderen Seite treffen diese Aktivisten auf eine öffentliche Meinung, die Zweifel daran anmeldet, ob denn die Blockadebrecher wirklich so hehre Absichten hätten und ob sie wirklich über jeden Verdacht erhaben seien, ob es nicht vielmehr so wäre, dass sie nicht auch selbst Gewalt ausgeübt hätten. Letzteres versuchen gerade die Israelis nachzuweisen, die in Umkehrung der Täter-Opfer-Logik darauf beharren, ihre Soldaten hätten sich ja nur verteidigt, weil sie auf den Schiffen in Ausübung ihrer hoheitlichen Pflichten sofort angegriffen worden seien.
Ja, Elisabeth, lass mich doch nochmal gerade darauf zurückkommen und das, was du jetzt alles gesagt hast, etwas anders einordnen und darstellen. Denn du hast ja selbst begonnen mit der Frage, was taugt eigentlich diese Art der Kritik, der Schuldzuweisung. Allein an dem Hin und Her, das du geschildert hast, der gegenseitigen Schuldzuweisung, könnte man ja merken, wie wenig diese Tour geeignet ist, um eine ordentliche Kritik am israelischen Vorgehen zu üben. Andererseits ist ihr zu entnehmen, wozu sie dient. Wenn man nur einmal den Zweck ins Auge fasst, den die Aktivisten hatten, Israel moralisch ins Unrecht zu setzen. Was ergibt sich dann, wenn sie das machen? Eigentlich als Klarstellung. Was bleibt dann als Urteil über die israelische Politik stehen? die Israeli dürften eigentlich nicht so brutal vorgehen, wie sie es tun. Das ist die Auskunft. Und die ist fürwahr dürftig. Über die Blockade selbst, die ja Gegenstand der Kritik ist, den Grund und Zweck ihrer Inszenierung, die israelische Strategie und welchen Stellenwert die Blockade darin hat, die Kalkulation, die Israel dabei verfolgt, wenn sie die palästinensische Bevölkerung drangsaliert, die israelische Macht, erfährt man ja rein gar nichts. Was bleibt der Sache nach, ist die trostlose Auskunft, dass das kriegerische Vorgehen des jüdischen Staats nicht den moralischen Maßstäben der Friedensfreunde folgt. Angesichts der von israelischer Seite praktizierten Klarstellung, dass es kein israelisches Interesse gibt, an einer Lage etwas zu ändern, in der Israel Palästina bis zum Jordan de facto besetzt hält, Siedlungen dort ausbaut und die Ortsansässigen militärisch sehr schlecht behandelt und je nachdem auch mal ökonomisch benutzt, ist es lächerlich, sich immer wieder zu fragen, ob diese Politik dem Friedensprozess im Nahen Osten nützt. Und erst recht ist es lächerlich, darauf hinzuweisen, dass sich die Israelis selbst mit der Blockade keinen Gefallen tun würden, weil jetzt der Friedensprozess womöglich zum x-ten Mal endgültig gestorben sei. Israel seinerseits legt doch gerade Wert auf die Klarstellung, hier herrscht eine Kriegssituation. Die Antwort Israels auf den idealistischen Verweis, es schade sich mit seiner kriegerischen Politik selbst, die ist ja längst fertig. Wir wollen keine Lösung der Palästinenserfrage und wir brauchen keine. Diesen Zustand, den von Israel herbeigeführten Kriegszustand, an den Palästinensern zu demonstrieren, die Unversöhnlichkeit mit allen Bestrebungen, die Israel als existenzgefährdend für sich deklariert, diese Unversöhnlichkeit, das ist für Israel die Lösung. Vielleicht ist diese Kritik unsererseits an solchen Urteilen nicht ganz nutzlos, weil dem einen oder anderen unserer Hörer einleuchtet, dass und warum man auf diese Art des Urteilens nicht hereinfallen soll. Um es mal etwas abstrakter zu sagen. Moralische Be- und Verurteilungen folgen eben nicht den Fakten. Sie befassen sich gar nicht mit der Sache selbst, die da verurteilt und als Verstoß angeprangert wird. Sondern die Befassung mit der Sache, die Wahrnehmung der Fakten folgt dem feststehenden moralischen Urteil. Sie wird, um es mal ganz methodisch zu sagen, darunter subsumiert und daran gemessen. Deshalb führt dieses Denken auch konsequent zu den bekannten negativen Urteilen nach dem Muster, die Politik verstoße gegen hehre Grundsätze, gegen die niemand sein könne. Das haben Elisabeth und ich gerade versucht, kurz an der Verurteilung Israels durch die Friedensaktivisten zu zeigen. Sie reden zwar über die israelische Besatzungs- und Blockadepolitik, aber man erfährt nichts über diese Politik. Oder wenn ich es nicht so polemisch sage, nicht viel mehr, als dass sie den Maßstäben der Friedensaktivisten widerspricht. Es liegt in der Logik dieses Denkens und ist insofern eine folgerichtige Retourkutsche, wenn diejenigen, die Israel als Aggressor, als Täter ins Unrecht setzen wollten, von den Verteidigern der israelischen Aktion daraufhin überprüft werden, ob sie wirklich selbst bloß die unschuldigen Opfer sind. Wenn die schon so scharf darauf sind, in der Öffentlichkeit Stimmung zu machen nach dem Muster Palästinenser arme Opfer, Israel böse Täter, dann dreht doch jeder, der Israel und dessen Moral ideell die Treue hält, den Spieß um und sagt, waren die wirklich so unschuldig? Waren die wirklich nur die Opfer? Waren die nicht vielleicht auch Täter? Haben die nicht angegriffen? Ist nicht was dran an der israelischen Behauptung, die Soldaten dieser Schiff nur ein bisschen besetzen wollten, wären die eigentlichen Opfer der Aktion? Die Friedensaktivisten, die Provokateure und die israelischen Soldaten, die Opfer, die Angegriffenen? Das ist so ein Anschauungsbeispiel dafür, wie Moral funktioniert. Dass nicht die Befassung mit der Sache, die Befassung mit der politischen Aktion und ihren Zwecken das Urteil bestimmt, sondern das Urteil die Befassung mit der Sache prägt. Und das ist falsch, es hat eine lächerliche Seite, aber Darauf kannst du vielleicht mal zu sprechen kommen, Elisabeth. Das ist auch schädlich.
Genau, es ist, also das ist die eine Seite, was du jetzt nochmal charakterisiert hast, dass die Friedensaktivisten die israelische Blockadepolitik ins Unrecht setzen wollen und auf diese Weise die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit gewinnen wollen. Die andere Sache an der Art und Weise, wie sie sich zu Israel und der Blockade stellen, ist schon von etwas härterer Machart. Sie wollen nämlich erklärtermaßen mit ihrer Aktion dazu beitragen, dass die israelische Blockade auf die diplomatische Tagesordnung der Weltpolitik gesetzt wird. Das merkt man spätestens dann, wenn sie darauf insistieren, Israel breche das Völkerrecht und auf eine völkerrechtliche Verurteilung Israels setzen. Worauf setzen sie da? Sie hoffen auf genau die Instanzen, die für das Völkerrecht zuständig sind. Auf die Staaten also, die es definieren und als diplomatisches Mittel einsetzen, um ihre Ansprüche und Interessen in der Welt der Politik, also in der Konkurrenz der höchsten Gewalten gegeneinander geltend zu machen. Wenn die Blockadebrecher sagen, sie wollten mit ihrer Aktion endlich mal wieder die Diplomatie in Sachen Israel in Gang bringen, dann spekulieren sie gerade darauf, dass mächtigere Instanzen als sie mit ihrer humanitären Aktion sich der Lage in Palästina annehmen. Und genau das ist der zentrale Widerspruch, den sich die Friedensaktivisten leisten. Um ihrer friedlichen Aktion zum Erfolg zu verhelfen, das will ich nochmal so rum sagen, um genau dieser friedlichen Aktion zum Erfolg zu verhelfen, setzen sie auf die Unterstützung der obersten Gewaltinstanzen, also auf die Unterstützung von Staaten, die genau über die nötigen Druckmittel verfügen, um Israel überhaupt Kontra bieten zu können. Das ist schon mal der ganz grundsätzliche Widerspruch ihrer Aktion. Und sie meinen, das wäre erfolgreich, weil sie denken, oder sie sagen nämlich, sie werfen den maßgeblichen Regierungen vor, nicht genug für die Menschen im Gazastreifen zu tun. Deswegen müssen sie die Regierungen dazu bringen. Bloß auf die Frage nach den Gründen dafür, also warum die Regierungen eigentlich in ihren Augen ja auch nicht genug tun, da kennen sie keine andere Antwort als die Pflichtvergessenheit. Und daraus wiederum ziehen sie den Schluss, man müsse den Politikern in aller Welt seitens der NGOs und anderer ausgewiesener moralischer Autoritäten nur mehr Druck machen, damit die ihre eigentlichen Aufgabe, also eben genau der, die die Friedensaktivisten meinen, die sie hätten, damit die dieser eigentlichen Aufgabe nachkommen. Anders gesagt, sie appellieren also ausgerechnet an diejenigen, denen sie selber Versagen vorwerfen, und erklären diese Politiker zu den Subjekten, die das ihnen angetragene humanitäre und politische Anliegen durchsetzen sollen. Damit mögen sie zwar bewirken, dass sich die Regierungen mit dem Faktum ihrer Aktion, also mit dem Blockadebruch, auseinandersetzen. Aber wie und was sie daraus machen, was die Politik aus dieser Aktion macht, das bleibt ihr völlig überlassen. Also wie die Staaten, an die die Friedensaktivisten denken mögen, auch die, die sich besonders ablehnend gegenüber der israelischen Blockade verhalten, allen voran ja die Türkei. Also wie die Staaten in dieser Affäre kalkulieren und verfahren, fällt überhaupt nicht mit dem Versuch der Friedensaktivisten zusammen, das israelische Vorgehen gegen die Palästinenser in ihrem Sinne auf die Tagesordnung zu setzen. Vielleicht mal am Fall der Türkei gesagt, die Türkei profiliert sich ja gerade. Sie ist traditionell mit Israel befreundet, aber jetzt in der Blockadeaffäre profiliert sie sich richtig als Parteigänger für die palästinensische Sache. Ist ja bekannt, die Schiffsflotte war aus der Türkei in See gestochen und war dort ausgerüstet worden. Und nach dem israelischen Angriff hat die Türkei weltöffentlich die israelische Gaza-Politik noch einmal kritisiert. Sie hat sich diplomatisch von Israel distanziert und sie hat auch die regulären Beziehungen zu diesem Staat ausgesetzt, gemeinsame Manöver abgeblasen und ähnliches mehr. Nur, wo man aufmerken muss, wenn die Türkei Israel Staatsterrorismus vorwirft und die Beziehungen auf Eis legt, dann hat dieser Staat, also dann hat der türkische Staat nicht die Interessen der Aktivisten übernommen, sondern er hat für dieses Vorgehen und für diese Kritik an Israel seine ganz eigenen machtpolitischen Gründe. Die Türkei nimmt den Vorfall zum Anlass, Israel den Status einer Macht, die uneingeschränkt ihre Sicherheitsinteressen verfolgen kann, zu bestreiten. Das ist der Punkt mit der Türkei. Das fehlt uns da heute jetzt die Zeit, das wäre eine eigene Sendung, diese Politik der Türkei im Verhältnis zu Israel genauer zu bestimmen. Wo es mir darum geht, ist, die richtige Reihenfolge nochmal klarzustellen und auseinanderzuhalten. Also, die Initiative der Friedensaktivisten, die trifft auf eine Kalkulation des türkischen Staates mit Israel. Und es ist nicht so, dass diese türkische Kalkulation Resultat der Aktion der Blockadebrecher sei. Die Blockadebrecher selber brauchen überhaupt nichts davon zu wissen, von dieser türkischen Kalkulation. Sie interessieren sich ja auch gar nicht für das spezielle Verhältnis dieser beiden Staaten. Allerdings, ob ihre Spekulation auf Unterstützung bei dem Versuch, ihre Verurteilung Israels auf die diplomatische Agenda der führenden Akteure im Nahen Osten zu setzen, ob die aufgeht und wie überhaupt sie auf die Agenda gesetzt wird, bei wem, das ist doch schwer die Frage.
Richtig. Auf welche Weltdiplomatie in Sachen Israel der symbolische Blockadebruch stößt, ist eine andere Frage. Er trifft auf eine Situation, in der die Weltpolitik der USA sich gerade auch in der Palästinenserfrage neu sortiert. Und was da gerade passiert ist, meinen wir, in der Tat erklärenswert. Es gibt nämlich Aufschluss über ein neues Kapitel imperialistischer Weltpolitik und Händel. Eins ist ja schon auffällig. An der Palästinenserfrage wird hin und her gezerrt. Da gibt es Initiativen, die Amerikaner rügen die Israelis für den Bau neuer Siedlungen, wobei unklar ist, ob sich ihr Ärger auf die neue Siedlung, die offensive Ankündigung oder den in Anwesenheit des amerikanischen Vermittlers gewählten Zeitpunkt der Ankündigung bezieht. So war es ja. Sie haben es angekündigt, als es Gespräche mit der amerikanischen Diplomatie gab. Seit über einem Jahr ist Obama im Amt und hat George Bush abgelöst. Und seit dieser Zeit ist Obama angetreten, um eine neue weltpolitische Linie in die amerikanische Politik zu bringen. Das große Stichwort hieß, mancher wird sich erinnern, yes, we can, und was bitte, genau, change, also eine ganz neue, andere Politik machen. Und das ist keine bloße Rhetorik gewesen, auch heute nicht, das ist kein ideologisches Gerede. Obama hat tatsächlich eine neue Linie eingeschlagen und die betrifft im Nahen Osten seinen wichtigsten Verbündeten Israel und trifft ihn so empfindlich, dass es zu den auch von der Öffentlichkeit festgestellten Verstimmungen kommt. Welche Verschiebungen gibt es nun in der amerikanischen Nahostpolitik? Was will Obama warum und wie ändern? Was hat ihn an der Nahostpolitik von Bush gestört? Kurz zur Erinnerung. Worin bestand die Nahostpolitik von Bush? Und was war Israels Rolle dabei? Man erinnere sich, das Stichwort war War on Terror. Mit dem War on Terror hat Bush Israel Stück für Stück zunächst mit inoffizieller Billigung, zum Schluss auch ausdrücklich diplomatisch von der Zumutung befreit, mit den Palästinensern, deren Gebiete es besetzt hält, eine Zwei-Staaten-Lösung verhandeln zu müssen. Die politische Doktrin von Amerikas Krieg gegen den Terror beinhaltete als erste und wichtigste Verpflichtung der Staatenwelt, insbesondere im Nahen Osten, den islamistischen gleich antiamerikanischen Terrorismus zu bekämpfen, wobei eben antiamerikanische Gesinnung und Taten zuletzt zusammenfallen mit anti-israelischem, arabisch-nationalistischem bzw. islamistischem Fanatismus. So der Standpunkt von Bush. Das bedeutet für Israel, zu den Zeiten noch, die amerikanische Erlaubnis, jeden als solchen ausgemachten palästinensischen Terrorismus so unbarmherzig und asymmetrisch, wie das heißt, zu bekämpfen, wie es das für nötig hält. Mit dem von Ex-Präsident Bush ausgerufenen Weltkrieg gegen den Terrorismus sieht sich Israel in seinem Recht bestärkt, alle staatlichen Souveräne und nichtstaatlichen Bewegungen im Nahen Osten zu bekämpfen, die sich seinem Anspruch widersetzen, das von ihm beanspruchte Land in Besitz zu nehmen. Israel erklärt alles das zu Terrorismus, was es daran hindert, das Territorium endgültig in Besitz zu nehmen, das ihm qua selbst erteiltem Auftrag als welthistorische Mission zusteht. Beim Siedlungsbau hat Israel konsequenterweise dann Fakten geschafft, die von den USA abgesegnet wurden. Fakten geschaffen. Insbesondere dann, wenn die israelische Seite überzeugend darlehnen konnte, waren die Amis dafür, dass die vorgeschobenen Siedlungsposten strategischen Sicherheitsinteressen im Krieg gegen den Terror dienten. Gibt es von israelischer Seite zur damaligen Zeit Einspruch gegen diese Praxis, wird von ihr gar die Forderung nach einem Rückbau der Siedlungen als Vorbedingung für Verhandlungen ins Spiel gebracht. So werten die USA dies als Weigerung, weiter an der guten Sache des Friedensprozesses mitzuarbeiten, nämlich als Weigerung der Palästinenser. So konnte Israel gerade in den für seine territoriale Erweiterung strategisch entscheidenden Gegenden große Siedlungsblöcke neu auf den Weg bringen und alte erweitern. Planmäßig wurde, wird übrigens jetzt auch noch, palästinensisches Land enteignet oder zerstört, werden mit Straßenverbindungen exklusiv für Siedler und dem Bau der Sicherheitsmauer Palästinenser von ihren Äckern und anderen Arbeitsplätzen getrennt, werden ganze palästinensische Ansiedlungen zerschnitten und verschlechtert sich der Zugriff der Palästinenser auf Wasserquelle entscheidend. Kurz, die Vorstellung von einem in territorialer, infrastruktureller und ökonomischer Hinsicht auch nur irgendwie lebensfähigen palästinensischen Staat im Westjordanland führt Israel praktisch ad absurdum. Unter Bush hat es die Lizenz bekommen, so macht es das momentan. Absolut unbeeindruckt von allen Resolutionen der Völkergemeinschaft, besteht Israel auch eisern darauf, dass das ganz Jerusalem, also das Ganze einschließlich des annektierten arabischen Ostteils, ewige und unteilbare Hauptstadt des jüdischen Staates, wie das heißt, ist. Alle Bau-, Zerstörungs- und Umsiedlungsmaßnahmen innerhalb dieses Raums seine innere, innerisraelische Angelegenheit sind, über die es sich noch nicht einmal mit seinem engsten Verbündeten Amerika ins Benehmen setzen muss. Mit dem Abzug aus dem von der Hamas regierten Gazastreifen verschafft sich der Staat Israel die Freiheit, dieses Stück Land als Terroristenhochbuch zu definieren, die seine Armee nach Gutdünken bombardieren, besetzen und verlassen und ansonsten der internationalen Flüchtlings- und Hungerhilfe überlassen kann. Ausdrücklich nimmt sich Israel dabei das Recht, zwischen anti-israelischen Militanten und der dort lebenden Zivilbevölkerung nicht mehr zu unterscheiden und ist darin, wie gesagt, von der Bush-Regierung diplomatisch immer gedeckt worden. Die amerikanische Doktrin, wonach das eigentliche Problem des Terrors dessen staatliche Sponsoren und Rückzugsräume sind, Stichwort Iran, Syrien, macht sich Israel auf seine Art zum ganz speziellen Anliegen. Es verlangt von seinen direkten und weiter entfernten Nachbarstaaten, alles praktisch zu unterbinden, was sich in seinem Hoheitsbereich bzw. in ihrem Hoheitsbereich, nämlich dem der Nachbarstaaten, in Wort oder Tat als Manifestation eines anti-israelischen Standpunkts bemerkbar macht. Und Syrien und Libanon bekommen mehrere Male zu spüren, dass kein Staat im Einzugsbereich der israelischen Luftwaffe ungestraft die Feinde Israels unterstützt oder beherbergt. Israel hat also, und nutzt den amerikanischen War on Terror und die Rolle, die es innerhalb dieses Krieges spielen soll, dafür, sich als regionale Supermacht zu definieren. Zu einer Macht, die auf der Basis ihres überlegenen Abschreckungspotenzials nicht nur ihre eigene territoriale Reichweite vergrößert, sondern aus ihrer Überlegenheit auch das Recht ableitet, alle anderen Staaten der Region die Reichweite ihrer Interessen zu definieren und die Machtmittel zu kontrollieren, die ihnen auf Basis dieser Definition allenfalls zustehen. Eine Macht zu sein, die die Berücksichtigung ihrer Interessen bei allen politischen Berechnungen ihrer regionalen Nachbarn als unhintergehbar einpflanzt und so die Politik in der Region bestimmt, mit diesem neuen, sich selbst zuerkannten Status, beansprucht Israel auch gegenüber den USA, also seiner Schutzmacht, das Recht zu definieren, wo die Fronten zwischen den beiden Verbündeten und ihren Feinden in der Region verlaufen und wie letztere zu bekämpfen sind. Aus der von den USA zugestandenen Sonderrolle will sich Israel zu einer regionalen Vormacht aus eigener Macht, mit eigenen Machtmitteln und eigenem Recht emanzipieren.
Ja, soweit die Bilanz Israels nach den Jahren der Bush-Regierung. Die Bilanz Obamas schaut etwas anders aus. Obama besichtigt die Resultate der amerikanischen Weltpolitik des War on Terror und stellt fest, dass keine der Berechnungen, die Bush angestellt hatte, aufgegangen ist. Die von Bush angezettelte Konfrontation war nicht produktiv, was die Neuordnung der Welt angeht, und speziell im Nahen Osten sieht sich Obama jetzt einer Lage gegenüber, das gilt vor allem für die Hauptkriegsschauplätze Irak und Afghanistan, da sieht sich Obama einer Lage gegenüber, die die amerikanische Macht gerade nicht gestärkt, sondern geschwächt hat. Also gemessen an den Zielen, die die USA im Irak erreichen wollten, ist nicht nur die Mission not accomplished, sondern obendrein ein verheerendes Ergebnis erzielt. Im Irak sollte ja, das war mal der Plan, im Rahmen des Kriegs gegen den Terror nicht nur ein Feind fertig gemacht werden, der für Bush der Inbegriff des Terroristen war, sondern das Land sollte zu einem Exempel und zu einem Vorbild für das amerikanische Vorhaben überhaupt werden, Nationen umzudrehen und zu einem Stützpunkt der Demokratisierung zu machen. Also Irak sollte Brückenpfeiler und Ausgangspunkt dafür sein, die ganze Region nach und nach nach diesem Muster aufzumischen. Und jetzt dieses Ergebnis. Der Irak ist zerstört und die USA definieren die Bürgerkriegslage dort als mehr oder weniger stabile Demokratie, die ihnen den Abzug ermögliche. Was die Lage vor Ort angeht, ist überhaupt nichts in Ordnung gebracht. Klar, Saddam ist weg, bloß in Afghanistan macht der Krieg nicht die gewünschten Fortschritte und mit den Iranern haben die USA und ihre Partner noch ein viel größeres Problem. Da kommt der Franz gleich auch nochmal drauf vielleicht. Auch die arabischen Verbündeten lassen sich nicht in der gewünschten Weise in die von den USA vorgegebenen regionalen Frontstellungen in den laufenden Kriegen hineinbuxieren. Also die Bilanz, die Obama nach 8 Jahren Bush gezogen hat, ist, dass das Weltordnungskonzept des War on Terror für die USA nicht aufgegangen ist. Das ist das alles andere als weniger anspruchsvolle Argument bzw. der Ausgangspunkt dafür, es anders zu probieren, also dasselbe Ziel, nämlich die amerikanische Vormachtstellung wiederherzustellen, auf andere Weise zu verfolgen. Von wegen Friedensschalmein. Dass Amerika sich als Welt- und Führungsmacht zu betätigen und die Geschäftsordnung für die Staatenwelt zu erlassen hat, das möchte ich hier nochmal betonen, das ist für Obama ebenso selbstverständliche Staatsräson der USA wie für Bush. Obama macht also jetzt einen neuen Versuch, die Führungsrolle Amerikas zurückzugewinnen. Auffällig ist, dass er im Ausgangspunkt immer wieder zumindest die formelle Anerkennung der Souveränität der Staaten betont. Das heißt immer bei seiner Politik, in Zukunft gehöre es zum Selbstverständnis der USA, die Souveränität anderer Staaten zu respektieren und sie nicht kriegerisch zu zerstören. Das schließt ein, mit anderen Staaten zu verhandeln. Das schließt auch ein, dass man diesen Staaten berechtigte Interessen zugesteht. Die Fälle, wo das gerade durchexerziert wird, sind zum Beispiel Iran. Aber es gilt auch für die Palästinenser, die das Interesse haben, einen eigenen Staat aufzumachen. Und dieses Interesse, was von ihnen selbst als Rechtsanspruch vorgetragen wird, wird von den USA nicht bestritten. Obama, das hat Bernd eben schon mal erwähnt, hat die Zwei-Staaten-Lösung auf seine Tagesordnung gesetzt. Also eine friedliche Regelung des Palästinenserkonflikts, wie es heißt, das ist die neue Linie nach Bush von Obama im Nahen Osten. Die von Bush praktizierte Subsumption der Palästinenser und ihrer Politik, vor allem die der Hamas, unter die Frontbildung im Antiterrorismuskrieg, die gnadenlose Einordnung dieser Mannschaft als Feind, der von Haus aus zu bekämpfen ist und kein Existenzrecht hat, in die Israel als Frontstadt eben in dieser Politik wunderbar gepasst hat, das soll so nicht mehr gelten. Wie gesagt, das harte Argument für Obama, der amerikanischen Politik diesen Kurswechsel zu verordnen, hat wirklich nichts mit Menschenfreundlichkeit oder einem anderen Menschenbild zu tun. Anders gesagt, weil der vom Bush propagierte und praktizierte Anspruch, mit Krieg die Welt neu zu ordnen, gescheitert ist. Deswegen legt Obama die Konfrontationspolitik seines Vorgängers ad acta und will Amerikas Führungsrolle in der Welt auf seine Weise, also in den Verhandlungen mit souveränen Staaten, wiederherstellen.
Also sinnt Obama auf Abhilfe und gerät damit im Nahen Osten in unmittelbaren Gegensatz zu Israel. Er begründet eine neue Mittelostpolitik und mit ihr unmittelbar einen Gegensatz zu Israels vitalstem Interesse. Obama geht es vordringlich um die Beseitigung der Gefahr einer von den USA nicht kontrollierten nuklearen Proliferation. Dafür ist der Iran der Paradefall. Deshalb sind alle Fronten, an denen Israel kämpft, aus seiner Sicht kontraproduktiv. Es sind Konflikte, die tendenziell zu beenden sind. Dafür ist Israel zuständig. Das ist der Auftrag, den die USA unter Obama jetzt für Israel vorgesehen haben. Aus Sicht der USA und ihrer neuen Linie in der Nahostpolitik hat Israel diese Konflikte zurückzufahren und vorübergehend zumindest sofort zu sistieren. Von der Führungsmacht ergeht an ihren Partner somit der Auftrag, er solle sich in all seinen Rechten, die er sich erfolgreich erkämpft hat, zurücknehmen. Das heißt im Klartext, mit diesem ihrem Ansinnen hat die US-Administration unmittelbar die Frage aufgemacht, wer in ihrer Allianz den Frontverlauf im Kampf gegen den gemeinsamen Feind definiert und bestimmt. Die USA oder Israel? Wofür der andere sich nützlich zu machen hat und sich mit seinen Interessen in die vom Partner festgelegten Ordnungsvorstellungen ein- bzw. unterzuordnen hat. Was den Iran betrifft, so ist Obama für seinen neuen Anlauf, ihn unter Kontrolle zu bringen, ja, das hat ja Elisabeth gerade nochmal klargestellt, worum es geht, im Prinzip bereit, den Staat der Mullahs als legitim anzuerkennen. Und diese Anerkennung des Existenzrechts des iranischen Staates unterscheidet Obama von dem Versuch Irans, sich als autonome Atommacht zu etablieren. Da trennt er klar zwischen dieser Politik und der Anerkennung des Existenzrechts. Letztere, die Politik, erklärt er zu einem illegitimen Programm. Und um den Iran davon abzubringen, setzt Obama auf Verhandlungen. Macht ihm das Angebot im Gegenzug für den Verzicht auf Autonomie in Atomfragen in den Genuss einer Lizenz zur Benutzung atomarer Technologie unter amerikanischer Kontrolle zu gelangen und auch weitergehende Zugeständnisse bezüglich seiner Interessen und seiner Rolle als wichtige regionale Macht zu erhalten. Faktisch ist damit die unter Bush gültige Kettengleichung von anti-israelischer mit anti-amerikanischer Politik, von anti-amerikanischer Politik mit Terrorismus und von Terrorismus mit iranischen Hauptsponsoren vom Tisch. Diese Kettengleichung, die Israel die Freiheit zu seinem Vorgehen verschafft hat. Im Gegenteil, mit dieser Linie stellt sich Obama der israelischen Unduldsamkeit gegenüber, allen iranischen Bemühungen, also der israelischen Unduldsamkeit ja, gegenüber allen iranischen Bemühungen, stellte sich der israelischen Unduldsamkeit gegenüber und dem Streben, sich als regionale Macht aufzustellen. Sie erfordert, die Linie Obamas, eine Korrektur der diplomatischen Tour Israels, den Iran als Drahtzieher hinter allen Einsprüchen gegen seine Politik der permanenten Landnahme zu entlarven. Von wem diese Gegnerschaft, dieser Einspruch auch immer ausgeht und wie ernsthaft er praktisch geltend gemacht wird. Die israelische Politik stört die diplomatischen Versuche Amerikas, den Mullahs glaubwürdig die Undurchführbarkeit ihres autonomen Atomprojekts nahezubringen und ihnen den Verzicht darauf mit der Perspektive einer Reintegration Irans in die Völkergemeinschaft schmackhaft zu machen. Ein israelischer Militärschlag auf iranische Atomanlagen, von dessen systematischer Vorbereitung und Planung ja immer wieder zu lesen und zu hören ist, wäre womöglich für Israel eine Lösung seines Iran-Problems, seines wohlgemerkt, wenn es denn den iranischen Gegenschlag überstünde. Das amerikanische Problem mit Iran wäre damit nicht nur nicht gelöst, sondern hätte sich potenziert. Die USA hätten zu ihren beiden schon nicht beendeten Kriegen einen dritten. Und zwar einen mit einer ungleich wuchtigeren Militärmacht am Hals und die Region, die sie in einem neuen Anlauf ordnen, also ihren Ansprüchen unterordnen wollen, wäre gänzlich durcheinandergebracht bis hin zur Gefährdung der globalen Ölversorgung. Auch das übrigens heute in der FR vom 2. August nachzulesen, wo sogar ein Militär davor warnt und sagt, er drückt es natürlich auf seine Art gleich funktional aus, das würde die ganze Region komplett destabilisieren. Wobei er das nicht nur auf den israelischen, sondern auch auf einen möglichen amerikanischen Militärschlag bezieht gegen den Iran. So wäre der Versuch der USA komplett gescheitert, am Fall Iran das Projekt eines gänzlich neuen globalen nuklearen Aufsichtsregimes voranzutreiben, das von Amerika geführt, von Russland an zweiter Stelle überwacht und unterstützt und von allen anderen Staaten der Welt anerkannt wird. Aus der neuen amerikanischen Sicht unter Obama stellt das alte, selbstherrliche israelische Vorgehen streckenweise eine Sabotage seiner weltpolitischen Anliegen dar. Das kann und will Amerika auch und gerade seinem bisher so verlässlichen Vorposten im Mittleren Osten nicht erlauben. Um ihr Iran-Problem zu lösen, aber auch wegen diverser anderer Hilfsdienste bei der Bereinigung ihrer Schwierigkeiten im Irak, in Afghanistan, am Horn von Afrika, da gibt es ja viele sogenannte Konfliktherde, wo die Amis unterwegs sind, wollen die Amerikaner jetzt die arabischen Verbündeten aktivieren und darüber gerät ihnen die Beilegung des israelisch-palästinensischen Konflikts mit dem Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung wieder zu einem sogenannten vitalen strategischen Interesse. Das liegt daran, dass die arabischen Staaten jetzt hier darauf pochen und sagen, wir machen unsere Zustimmung davon abhängig, wie weit die USA bereit sind, für die Dienste, die sie jetzt verlangen, einen Preis zu zahlen. Und zwar auch gegen Israel die förmliche Anerkennung und praktische Durchsetzung arabischer Ansprüche durchzusetzen. Sie verweisen also, die arabischen Staaten, mit Verweis auf alles, was sich Israel bei seinem Dauerexpansionskrieg mit amerikanischer Unterstützung erlaubt, ihren Unwillen, sich weiter ohne Gegenleistung von den USA einspannen zu lassen. Und verlangen für ihre Unterstützung, die die USA ja wollen, eine wirksame Beschränkung der Freiheiten, die Israel sich herausnimmt. Und damit passen also, um das nochmal zusammenzufassen, die kleinen und großen Kriege, der israelisch-palästinensische, aber auch die anderen, nicht mehr ins Konzept. Für Obama ist es selbstverständlich, wegen der neuen amerikanischen Interessenlage von seinem Verbündeten Israel, und jetzt sind wir wieder bei der aktuellen Lage, Verhandlungen über die endgültigen Grenzen, verbunden mit einem Stopp des Siedlungsbaus, insbesondere im von den Palästinensern als Hauptstadt beanspruchten Ost-Jerusalem zu fordern. Zwar genau von demselben Verbündeten, der bis eben noch von den USA dafür ausgerüstet und dazu berechtigt worden ist, jeden arabischen Anspruch auf eine endgültige Definition seiner Grenzen zurückzuweisen und jede praktische Regung in dieser Richtung mit aller Härte als Angriff auf seine Existenz zu bekämpfen.
Ja, diese neue Politik, die Franz jetzt ausgeführt hat, der USA, steht also in diametralem Gegensatz zu den Ansprüchen Israels. Israel stellt sich zu dieser Politik und kämpft um seine Linie. Und unter dem Gesichtspunkt möchte ich jetzt zum Schluss doch nochmal eingehen auf das, was wir schon am Anfang hatten, nämlich auf die Blockade bzw. die Art und Weise, wie Israel gegen die Blockadebrecher vorgegangen ist. Also wäre nochmal die Frage, wie erklärt sich die Härte des israelischen Vorgehens in diesem Fall? Was hat Israel, anders gefragt, mit dieser Aktion, mit dieser Härte demonstriert und demonstrieren wollen? Und wer war der Adressat dieser Demonstration? Mit der Kaperung der Schiffe hat sich die Regierung Netanjahu gegen die Stimmen entschieden, die schon nach dem Auslaufen damals der Flottille aus Sorge um Israels Ansehen in der Weltöffentlichkeit und aus ihren politischen Kalkulationen heraus eine möglichst gewaltlose Lösung der Affäre forderten. Die frühere Praxis, die Schiffe anlanden zu lassen, diese zu durchsuchen und zu entladen und darauf zu setzen, dass die Aktion dadurch wenig Beachtung findet und folgenlos bleibt, das war die frühere Praxis der Israelis. Die hat in diesem Fall das israelische Sicherheitskabinett explizit abgelehnt und auch von den diplomatischen Zurechtweisungen, egal ob es jetzt die UNO-Resolutionen waren, die verwiesen auf das Völkerrecht, oder ob es um die Beschlüsse des Weltsicherheitsrats ging, Israel bleibt bzw. blieb in diesem Fall unbeeindruckt und hat sich von dem Standpunkt nicht abbringen lassen, mit aller Härte gegen die Blockadebrecher vorzugehen. Also die israelische Politik stellt in diesem Fall unmissverständlich klar, dass sie sich in Sachen Palästinenserpolitik und Gazastreifen nichts sagen lässt, auch nicht von den USA, und sie wird sich auch nichts sagen lassen, heißt die Botschaft, dass sie diese Affäre als innenpolitisches Kampffeld betrachtet und behandelt, wo sie ganz souverän als israelische Regierung darüber befindet, dass und wie die Hamas fertig gemacht wird. Deswegen war es für Israel quasi eine sicherheitspolitische Notwendigkeit, die Gegenblockadepolitik, die die Friedensaktivisten inszeniert haben, gleich im Keim zu ersticken. Von diesem Ausgangspunkt her kann man sich auch den moderateren Umgang mit dem zweiten Schiffskonvoi erklären. Erstmals festzuhalten, Israel beharrt auf seiner Definitionshoheit über Krieg und Frieden in der Region. Das ist der Grund für die Härte und für die Intransigenz seines Vorgehens. Dazu gehört dann auch oder kann gehören, je nachdem wie der Bedarf ist, wenn sich Willfährigkeit zeigt, dass Israel dann durchaus auch eine andere Sorte von Demonstration abzieht und sagt, wir können die Schiffe auch anständiger behandeln, Aber fest steht, und das muss immer klargestellt sein in den Augen Israels, fest steht, dass Blockade herrscht und was das heißt und wie die aussieht. Und wer da was darf, das bestimmen wir. Also in diesem Sinne hat das blutige Vorgehen des israelischen Militärs in einem weiteren Sinne auch den Charakter einer Demonstration. Die trifft zwar in dem Fall unmittelbar die Friedensorganisationen auf den blockadebrechenden Schiffen, sie zielt aber als demonstrative Klarstellung auf einen anderen Adressaten. Sie richtet sich an und gegen die Staatenwelt, die diesen Anlass zu ihrem eigenen diplomatischen Instrument macht. Allen voran richtet sich natürlich an die Vereinigten Staaten. Denn für Israel ist klar, dass es sich seine Rechte in der Region für Ordnung zu sorgen nicht nehmen lässt. Und wenn die israelische Führung zu der Auffassung kommt, dass sie sich nicht mehr bedingungslos auf Amerika als Schutzmacht verlassen könne, siehe die Ausführungen von Franz, dann muss Israel nach dieser Logik eben von sich aus vermehrt für seine eigene Sicherheit sorgen, schon gleich dann, wenn Obama den gegenteiligen Weg einschlägt. Nochmal anders gesagt, angesichts dessen, dass Israel auch von den engsten Verbündeten gedrängt wird, die Strategie des Antiterrorkrieges ad acta zu legen und in Friedensverhandlungen mit den Palästinensern einzutreten, will der jüdische Staat ein Zeichen setzen. Israel akzeptiert nicht, dass die Errungenschaften, die es unter der Bush-Regierung erzielt hat, von Obama rückgängig gemacht werden und führt darum, nicht zuletzt mit dieser Aktion in Sachen Blockade, führt praktisch vor, dass es willens und in der Lage ist, seinen Status als regionale Supermacht zu behaupten, egal wie sich die Weltöffentlichkeit dazu stellt. Israel setzt Fakten und will genau damit die Obama-Regierung erpressen, sich hinter ihren treuesten Verbündeten in der Region, wie Israel sich selbst bezeichnet, zu stellen, auch wenn der die Aussöhnung, also auch wenn Israel, dieser treue Verbündete, die Aussöhnung, die Obama will, mit den Nachbarn sabotiert und unbeirrt seinen Kampf gegen den Terror fortführt. Und zwecks Bekräftigung dessen scheut sich Israel nicht, seine eigenen Sicherheitsinteressen auch dann zu vertreten, wenn sie von den USA nicht mehr so ganz gedeckt werden.
Mit den neuen Zeiten, die für Israel jetzt angebrochen sind, und zwar hauptsächlich deshalb, weil die USA ihre Weltpolitik umstellen und deswegen auch ihre Nahostpolitik, mehren sich die Felder, auf denen das israelische und das amerikanische Interesse nicht mehr konform sind. Mit ihrer neuen weltpolitischen Linie können die USA mit der israelischen Militanz nicht mehr so viel anfangen wie bisher. Das ist der große Rahmen, das Vorzeichen, die Prämisse für eine neue Lage, die darin besteht, dass alle möglichen regionalen Unterkonflikte und Unterkonfrontationen ihr Gesicht wandeln. Da gibt es das neue Zerwürfnis zwischen der Türkei und Israel, Syrien, das für Israel verantwortlich ist für die Angriffe auf seine nördlichen Landesteile, die Golanhöhen zurückhaben möchte, Terroristen beherbergt, und mit diesen von Israel benannten Erzfeinden drängen die USA auf Kooperation und Einbindung Syriens in ihre neue Nahostpolitik. Da gibt es die Iran-Frage, in der israelischen und amerikanischen Interessen nicht mehr so deckungsgleich sind wie unter Bush. Während Israel auf militärisches Angreifen drängt, stellen die USA unter Obama durchaus in Rechnung, quasi als eine der Lehren aus dem Scheitern der Bush-Politik, dass das militärische Eingreifen im Iran einen kontraproduktiven Charakter hat. So warnt laut FR von heute, ist schon mal erwähnt worden von Franz, der Generalstabschef der US-Militärs Mike Mullen, eine militärische Intervention im Iran könnte ungewollte Konsequenzen haben und zur Destabilisierung der gesamten Region beitragen. Das Zerwürfnis zwischen den beiden Alliierten USA und Israel ist also in der Welt. Der Streit über den aktuellen Linienwechsel der USA offenbart den ganz grundsätzlich eingewebten Widerspruch der beiden Seiten. Diese Allianz, die aus ganz unterschiedlichen Partnern besteht, was die Größe und Mittel ihrer Einflussnahme betrifft, gibt dem Streit einen eigenartigen Verlauf. Beide Staaten mögen die Politik des jeweils anderen für zunehmend untauglich und für die eigenen Anliegen befinden. Sie mögen die Politik des Partners sogar für einen Angriff auf die eigenen Ansprüche halten, die sie als globale bzw. regionale Führungsmacht jeweils geltend machen. Im Streit darüber, wer wem die politischen Leitlinien vorgibt, stoßen sie einander zugleich wechselseitig darauf, dass und in welchem Maße sie sich voneinander abhängig gemacht haben. Sie wollen Gegensätzliches und brauchen einander vor allem, was sie jeweils für sich wollen. Dies das Ergebnis einer imperialistischen Gemengelage im Nahen Osten, zu der es die beiden Protagonisten USA-Israel in den letzten Jahrzehnten durch ihre Politik gebracht haben. Um jedes Missverständnis auszuschließen, es geht hier nicht darum, wie die Sache letzten Endes ausgeht, wir werden schon früh genug erfahren, wie sich die Herrscher der Staatenwelt und Waffen entscheiden werden.